Der Himmel steht offen, der Tod hat verloren, alles ist neu. Das ist Ostern. Und darum hören wir heute am Osterfest noch einmal die Jahreslosung für dieses Jahr 2026. Gott, der auf dem Thron saß, spricht: Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 5. Alles wird neu. Was soll das überhaupt heißen? Als Kind war das erste Gebet, das ich gelernt habe: Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das kennen viele von euch. Das wurde an jedem Abend vorm Schlafengehen gesprochen. Irgendwann habe ich mich gefragt, warum soll ich am Abend noch fromm werden? Was konnte ich so kurz vorm Einschlafen noch ausfressen, dass ich nicht in den Himmel käme? Wäre es nicht besser, dieses Gebet am Morgen zu sprechen, wenn der Tag noch vor mir liegt und damit auch die Möglichkeit, manches zu verbocken oder eben auch nicht? Einem Kind fehlt meistens der Sinn für größere Zusammenhänge. In vielen Abendgebeten und Abendliedern wird nicht nur auf das Ende des jeweiligen Tages geschaut, sondern auch das Ende des Lebens kommt in den Blick. Und so weist das Gebet am Abend schon auf den Tod hin. Und es drückt die Hoffnung aus, dass ich am Ende meiner Tage in den Himmel komme. Für viele Christen ist das Ziel ihrer Lebensweise, in den Himmel zu kommen. Vieles in der Bibel gibt dieses Ziel auch an. Und doch stimmt da etwas nicht so richtig, nämlich die Richtung. Es geht dem christlichen Glauben gar nicht darum, dass wir in den Himmel kommen, sondern umgekehrt, es geht darum, dass der Himmel zu uns kommt. Davon hat Jesus immer wieder gesprochen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ja, das Reich Gottes ist mitten unter euch, hat er gesagt. Und er hat seine Jünger gelehrt, so zu beten: Vater unser im Himmel, dein Reich komme zu uns. Und genau darum geht es auch in unserer Jahreslosung. Sie steht am Ende der Bibel im Zusammenhang einer großartigen Vision. Johannes, der Empfänger der Offenbarung, sieht das neue Jerusalem, ein Sinnbild für das Reich Gottes. Er sieht dieses neue Jerusalem wie eine geschmückte Braut vom Himmel kommen. Und er hört dabei den Ausruf: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Da kommt also niemand in den Himmel, sondern der Himmel kommt zu uns. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel zu den Menschen und es verwandelt sich da in eine Hütte. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Und dann hört schließlich Johannes Gott selbst sprechen vom Thron herab: Siehe, ich mache alles neu. Nochmal, da kommt keiner in den Himmel, sondern der Himmel kommt zu uns. Gott wohnt bei den Menschen. Was heißt das für unsere Jahreslosung und was will sie uns heute am Osterfest sagen? Ich will ein paar Gedankenschritte dazu zurückgehen. Alles wird neu, das ist ja gleichzeitig ein Sehnsuchtsgedanke und ein Schreckgedanke für viele Menschen. Wir sehnen uns nach Erneuerung, nach neuem Anfang, nach Aufbruch und Veränderung. Wir sehnen uns zum Beispiel jetzt danach, dass es endlich wieder richtig grün und warm wird nach langer Kälte. Oder wir sehnen uns danach, dass unsere wirtschaftliche Entwicklung endlich wieder Schwung bekommt. Wir sehnen uns danach, dass endlich Frieden wird, dass Leid und Geschrei und Schmerz ein Ende haben. Und wir sehnen uns auch danach, dass Gottes Geist die Kirche neu belebt und aufblühen lässt. Und gleichzeitig haben wir vor wenigem so viel Angst wie vor großer Veränderung. In Wirklichkeit wollen wir es immer nur ein wenig neu haben, aber doch nicht wirklich alles neu. Wenn von heute auf morgen alles neu würde, wir wären total überfordert. Schon in unserem kleinen Alltag sind wir Neuerungen gegenüber ja skeptisch. Ich zum Beispiel kriege immer Bauchschmerzen, wenn mir ein Update für mein Handy oder meinen Computer angekündigt wird. Und ganz Deutschland zieht die Augenbrauen hoch, wenn die Regierung Reformpläne ankündigt. Wenn wir uns vorstellen, wir würden von jetzt auf gleich in völlig neue Lebenszusammenhänge versetzt, in eine neue Kultur, mit neuer Sprache, mit einer neuen Schrift, mit einer neuen Währung, mit neuen Regeln, wo nichts mehr gilt, was uns bisher vertraut war, das wäre für viele von uns unerträglich. Und in Klammern gesagt, das ist genau das, was fast alle Flüchtlinge erleben, die hierher nach Deutschland kommen. Aber wenn wir so viel Angst vor richtiger Veränderung haben, wollen wir dann überhaupt eine ganz neue Welt von Gott her? Würden wir uns darin zurechtfinden? Schließlich wollen wir auch in der Kirche nicht wirklich alles neu haben. Ja, wir wollen schon, dass sich etwas erneuert, aber doch nicht total. Könnt ihr euch erinnern, beim letzten Jahreswechsel haben wir in der Predigt eine kleine Gesprächsrunde gemacht. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, was wir im vergangenen Jahr 2025 Neues gelernt und geprüft und für gut befunden haben. Das bezog sich noch auf die alte Jahreslosung. Prüft alles und behaltet das Gute. Und ich hatte vorsichtshalber alternativ gleich dazu vorgeschlagen, und wenn euch nichts Neues einfällt aus dem Jahr 2025, dann redet doch darüber, was ihr Bewährtes aus diesem Jahr mitgenommen habt und was ihr behalten wollt. Ob es wirklich eine Überraschung war, dass den meisten von uns vor allem das Bewährte eingefallen ist und wenig Neues? Wenn sich unser Gemeindeleben hier in der Christuskirche total ändern würde, wenn alles neu würde, wirklich alles, den Aufstand möchte ich nicht erleben. Alles neu macht der Mai, sagen wir im Sprichwort. Aber das ist doch eine glatte Lüge. Der Mai erweckt in Wirklichkeit nur das Alte zu neuem Leben. Wenn der Mai wirklich einmal alles neu machen würde, dann würden wir den Mai abschaffen. Das wollen wir gar nicht. Und sagt das nicht auch schon die Bibel? Beim Prediger Salomo heißt es, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles, was geschieht, ist nichts als eine Wiederholung des bereits vorher Geschehenen. Und selbst wenn die Bibel von Gottes neuer Welt redet, dann tut sie das immer in altbekannten Bildern. Sie redet von Pflanzen, zum Beispiel vom Weinstock oder vom Feigenbaum, unter denen die Menschen im Frieden sitzen. Oder sie redet von Tieren, zum Beispiel vom Panther oder Lamm, die friedlich miteinander grasen. Sie redet von dem großen Haus mit den vielen Wohnungen. Sie redet von Jerusalem, dem Neuen, aber eben Jerusalem. Sie redet von Schwertern, die zu Pflugscharen verwandelt werden. Und auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, in der es doch heißt, siehe, ich mache alles neu, das redet dann anschließend wieder von Häusern und Straßen, von Flüssen und Bäumen. Was wird denn nun wirklich neu? Das Verhältnis wird neu. Das Verhältnis zwischen Gott und Menschen. Gott sagt ja, ich will bei ihnen wohnen und will ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ist dann die Welt, wie wir sie kennen, weg? Ja und nein. Denn die Bibel beschreibt auch die neue Welt Gottes immer mit dem Material der alten Welt. Aber die Verhältnisse sind anders geworden. Denn Gott wird bei uns wohnen. Wörtlich steht da sogar, Gott wird bei ihnen zelten. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Menschenwelt und Gotteswelt. Wann wird das sein? Die Offenbarung des Johannes wird oft so gelesen und verstanden, dass das nach einem zeitlichen Fahrplan abläuft. Und dazu gibt dieses Buch auch an vielen Stellen Anlass. Da ist von einer Aufeinanderfolge von Ereignissen die Rede. Da werden auch große zeitliche Abschnitte genannt, 1000 Jahre. Aber gleichzeitig hält sich dieses Buch überhaupt nicht an die Zeit. Auf mich wirkt das immer so wie in einem großen Kinofilm, bei dem es ständig einen Kameraschwenk gibt. Ein Kameraschwenk zwischen den Ereignissen und Verhältnissen hier auf der Erde und dann wieder rüber zu dem Geschehen in der Gegenwart Gottes. Und während sich auf der Erde die Ereignisse überschlagen und die Zeiten einander ablösen, und zwar immer wieder, wird im Himmel schon der Sieg Gottes, das Reich Gottes gefeiert. Dort herrscht eine Gegenwart, eine Form von Gegenwart, die unsere Zeitbegriffe übersteigt, die mit unseren Zeitbegriffen überhaupt nichts zu tun hat. Das wird auch im Zusammenhang unserer Jahreslosung deutlich. Denn da heißt es in Vers 5 und 6, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Habt ihr das gemerkt? Das sind drei verschiedene Zeitformen in einer Aussage. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, was denn nun? Sieht Johannes etwas Vergangenes, das lange zurückliegt oder vielleicht auch kurz zurückliegt auf der Insel Patmos, was er da gesehen hat? Oder redet er von Ereignissen in der fernen Zukunft, die irgendwann einmal in 1000 oder mehr Jahren geschehen sollen? Oder soll das wirklich wahr sein? Es ist schon geschehen? Wir haben es mit dem ewigen Gott zu tun. Wir haben es mit Jesus Christus, seinem Sohn, zu tun. Und der sagt gleich im nächsten Vers von sich, ich bin das A und das O, also Alpha und Omega. Und das bedeutet der Anfang und das Ende. Und genauso sagt Gott am Anfang dieses Buchs, Offenbarung 1, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wir Menschen, wir können gar nicht anders denken als in zeitlichen Abläufen. Und darum haben wir eine Sehnsucht nach der kommenden Welt Gottes, nach seinem Reich. Aber aus Gottes Sicht ist sein Reich Gegenwart. Eine Gegenwart, die nicht irgendwann auch einmal bei uns ankommt, sondern die uns jetzt schon umgibt und die immer wieder in unsere Welt hineinbricht. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist nicht ferne Zukunftsmusik. Die Hütte Gottes bei den Menschen, das war schon die Stiftshütte, also das Zelt, in dem Gott mit seinem Volk unterwegs war durch die Wüste. Das war sicher auch der Tempel, in dem Gott, den der Himmel und alle Himmel gar nicht fassen können, sich dann noch gegenwärtig gemacht hat. Die Hütte Gottes bei den Menschen, das ist vor allem die Krippe, in der Jesus geboren wurde, ob nun im Stall oder im Haus. Und das ist auf jeden Fall auch die Schreinerwerkstatt in Nazareth, wo Jesus aufgewachsen ist. Die Hütte Gottes bei den Menschen, das ist das Haus des Zöllners Zachäus, in das Jesus eingekehrt ist. Das ist das Haus Simons, des Pharisäers, wo die Sünderin Jesus gesalbt hat. Das ist das Haus des Synagogenvorstehers Jairus und seiner todkranken Tochter. Das ist das Haus von Martha und Maria. Das ist das Haus, in dem Jesus seinen Jüngern beim Abendmahl sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch. Das ist auch das Haus, in dem die Jünger sich nach der Kreuzigung versteckt haben und in das durch alle Verschlossenheit hindurch doch Jesus zu ihnen gekommen ist. Das ist das Haus der Emmaus-Jünger, die einen fremden Wanderer zum Abendessen eingeladen haben. Und das ist das Haus der verängstigten Jünger, die plötzlich ein Brausen vom Himmel erleben, wie einen großen Wind, der sie mit Gottes Geist erfüllt. Alle diese Zelte und Hütten und Häuser sind zur Hütte Gottes bei den Menschen geworden. Und darum ist es auch jedes Haus, in dem heute Menschen leben oder zusammenzukommen, um zu beten, um Gott ihr Leid zu klagen, um seine Hilfe zu erflehen, sich von ihm stärken und trösten zu lassen. Ob das nun eine Kirche ist oder ob das deine Wohnung ist, in der du in aller Stille mit Gott redest und ihm sagst, was du auf dem Herzen hast. Ich habe den Eindruck, heute ist die Predigt ein bisschen kompliziert, aber wenn du diesen einen Satz für dich behältst, die Hütte Gottes bei den Menschen, das ist auch dein Haus, das ist auch deine Wohnung, wo du Gott begegnest im Gebet, dann hast du die ganze Predigt verstanden. Siehe, ich mache alles neu. Das heißt, die Verhältnisse ändern sich. In dem Moment, wo ein Mensch entdeckt, die Hütte Gottes ist jetzt schon bei uns Menschen, er wohnt schon bei mir. Und für all das steht Ostern. Mit Ostern ist alles neu geworden. Mit Ostern ist aus dem Weg Jesu zu uns Menschen eben etwas anderes geworden als der Weg eines bemühten, eines inspirierten Mannes, der eine neue Botschaft hatte für Juden und einige Heiden seiner Zeit, der dann aber leider gescheitert ist, von den Mächtigen und Hasserfüllten dieser Welt in den Tod getrieben. Mit Ostern hat Gott den Tod ein für alle Mal überwunden. Gottes ewige Macht hat Jesus von den zeitlichen Mächten dieser Welt auferweckt. Jesus ist ganz zu uns Menschen gekommen und hat unter uns seine Hütte, sein Zelt aufgeschlagen. Und Gott hat durch ihn seine Ewigkeit in unsere Zeit gebracht. Noch leben wir mit der Sehnsucht, die zu einem zeitlich befristeten Leben gehört. Noch scheint es uns so, als gäbe es nichts Neues unter der Sonne, sondern immer nur die gleiche Abfolge von Glück und Leid und Angst. Aber die neue Welt Gottes, die ist schon Gegenwart. Gottes Reich bricht schon jetzt wieder in unsere Welt. Und wir dürfen hoffen, so wie wir jetzt schon an Gottes neuer Welt Anteil haben und sie erleben dürfen, so wird uns davon in Ewigkeit nichts mehr trennen können. Die Tränen werden abgewischt. Das Leid, der Schmerz, das Geschrei werden aufhören, denn das Erste ist vergangen. Gott sitzt auf dem Thron und er spricht, siehe, ich mache alles neu. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Es ist geschehen. Amen.